Ich lese den Psalm 13. Ach Herr, wie lange noch? Willst du mich etwa für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen, Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange darf mein Feind über mich triumphieren? Schau doch her, antworte mir, Herr mein Gott. Lass meine Augen in deinem Glanz leuchten, sonst wird mich der Tod in den Schlaf wiegen. Sonst sagt mein Feind, ich habe ihn erledigt und meine Gegner können jubeln, weil ich ins Straucheln gekommen bin. Aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. Jetzt lacht mein Herz vor Freude, weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. David hat diese Worte gebetet, er hat diesen Psalm verfasst und er befand sich mehr als einmal in seinem Leben in größter Not. Er war zwar zum König als junger Mann oder als Junge gesalbt worden, Saul war jedoch noch amtierender König und dieser Saul verfolgte ihn. Und auch im Laufe seines weiteren Lebens als König David hatte er immer wieder Feinde natürlich. Dieses Psalmgebet, das zeugt von Erfahrung mit Verfolgung und es kommt aus der Mitte seines Herzens. Inmitten seiner Not schreit er, verzweifelt, voller Angst. Er fühlt sich alleingelassen, obwohl er ja Gott vertraut und auch schon erlebt hat, wie Gott ihn gerettet hat. In diesem Moment fühlt er sich allein, verlassen. Und er provoziert in seiner Wut Gott sogar. Vergisst Gott ihn etwa bewusst, damit ihn seine Feinde vernichten können? Er ringt mit Gott und klagt. Ja, womöglich ringt er gerade mit Gott, weil er ihm so sehr vertraut und deswegen ja auch von ihm Rettung erwartet. David weiß, es kann nicht Gottes Ziel sein, dass er unter seinem Elend zusammenbricht. Gott hat nicht vor, was David ihm vorwirft. Doch dabei bleibt David nicht stehen, sondern ja, er tut das Richtige in so einer Lage. Er breitet seinen Kummer vor Gott aus und er bittet, erleuchte meine Augen. In der Dunkelheit seiner großen Not sucht er das Licht Gottes. Ja, vorgestern hat sich dieser Überfall Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal gejährt. Und hinter uns liegt so ein Jahr mit vielen Schreckensmeldungen aus dem Krieg. Die Massaker, die verlorenen Leben, diese Angst vor Luftangriffen, Gewalteskalation und Drohungen. Dieser Krieg hat so viel Leid verursacht, große Not. Vieles wurde zerstört, viele sind geflohen. In diesen Tagen, wo wir jetzt schon auf ein Jahr des Kriegs zurückschauen müssen, da hilft es Gott, all das zu klagen und alle Sorge im Gebet vor ihn zu bringen. Es hilft David, Gott seine Not zu klagen, seine Angst zu äußern und Gott um Veränderung zu bitten. Und es hilft ihm so sehr, dass er sogar wieder Vertrauen fassen kann, dass Gott ihm treu ist und ihm helfen wird. David gibt auch uns Worte für die Klage. Wenn wir gerade auch selbst keine finden können, Schock und Trauer noch groß sind und sprachlos machen, ja, wir können mit Davids Worten beten und Gott auch all das Schreckliche klagen. Ja, an Tagen wie diesen tut es gut, der Klage auch Raum zu geben, Gott zu klagen, dass es all diese Kriege, all dieses Morden gibt und Gott auch all das zu sagen, was wir nicht verstehen. Und so gern wir uns auch eine schnelle Antwort und schnelles Eingreifen wünschen, so passiert das ja doch nicht unbedingt unmittelbar. Und in dieser Antwortlosigkeit ist das Einzige, was in diesem Moment hilft, ja, in Gottes Gegenwart Trost zu finden. Jetzt, wo dieser Überfall sich gejährt hat, habe ich nochmal Revue passieren lassen, wie das vor einem Jahr war. Und ich habe mich erinnert, diese ersten Tage von einem Jahr, ich war wie gelähmt. Und wahrscheinlich viele von euch auch. Ich konnte das nicht fassen. Ja, emotionale Kapazität, einen Krieg zu verarbeiten, die war eigentlich nicht wirklich da. Bei mir nicht, bei vielen anderen auch nicht. Wir waren schon müde. Wir hatten 2 Jahre Pandemie und Ausnahmezustand hinter uns. Und jetzt ein Krieg in Europa. Das locker wegzustecken, das wäre auch ohne Pandemie nicht möglich. Dieser erste Schock, die erste Lähmung, die legt sich dann natürlich. Wir Menschen können ja nicht unendlich in so einem Schockzustand sein. Doch an Krieg gewöhnen, kann man sich an Krieg gewöhnen? Ich finde es konstant schrecklich, sich an so etwas richtig zu gewöhnen. Ja, dafür müsste man es ja irgendwann akzeptieren, doch das kann und will ich nicht. Aber trotzdem, Ich habe es gemerkt und viele andere sicher auch. Wir stumpfen dann doch auch ab. Wir haben nicht die emotionale Kapazität, konstant gleichermaßen schockiert zu sein. Wir sind auch erschöpft von den ganzen Katastrophen. Und die mediale Aufmerksamkeit richtet sich gleichzeitig auf so viele Themen. Und doch ist dieser Krieg etwas, was nie wirklich aus der medialen Aufmerksamkeit verschwindet. Und das ist, ja, traurig, aber auch wichtig. Es ist notwendig, dass wir uns nicht daran gewöhnen, notwendig, es nicht zu akzeptieren und es nicht in den Hintergrund geraten zu lassen. Und immer wenn wir Geschichten hören, wenn wir uns von Einzelschicksalen berühren lassen, dann kommt es ja auch wieder auf, diese Trauer und aber auch der Schock. Und unsere Solidarität ist wichtig und jetzt ist es schon ein Jahr. Immer wieder hören wir Schreckensmeldungen von Massakern, von Menschen, die ihre Familien verloren haben, die jetzt im Winter auch frieren und hungern, Menschen, die geflohen sind. Und all das Gott zu klagen, ja, das hilft, gerade in der Hilflosigkeit. Denn angesichts von Krieg stehen wir ja doch immer wieder hilflos da. Was sollen wir als Einzelperson schon ausrichten? Und in dieser Hilflosigkeit ist ein Gedanke ganz, ganz stark und ich denke, er kann auch helfen. Ist Gott zu klagen, ja, diesen Gott, diesen allmächtigen Gott zu bitten, dass er sich erbarmt. Das hilft mir. Allein dieses kleine Gebet in diesen Situationen. Herr, ich fühle mich hier hilflos. Hier kann ich nichts bewirken. Hier kannst nur du helfen. Bitte hilf. Dieses Gebet hilft mir persönlich. Denn ich kann meine Sorge Gott abgeben, ihn bitten zu helfen. Und das tue ich, weil ich Gott vertraue, weil ich weiß, dass er etwas bewirken kann. Und der zweite Gedanke, der hilft, sich fragen, was kann ich beitragen? Mein Beitrag ist vielleicht keiner, der die großen Kriege in der Welt beendet, doch einer, der zum Beispiel Opfern des Krieges hilft. Zahlreiche Spenden und Versorgungsgüter wurden in die Kriegsgebiete geschickt. Hier in Gonsenheim werden Geflüchtete unterstützt. All das hilft den Menschen in Not und wir müssen nicht in der Hilflosigkeit verharren. Oder ich kann mich für mehr Frieden in meinem persönlichen Umfeld einsetzen. Denn da kann ich ja tatsächlich etwas bewirken. Oder ja, ich bete für Frieden, für all die, die an Lösungen arbeiten. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, unseres Einflussbereiches sind wir gefragt, nach Frieden zu suchen. Und zwei Bibelverse möchte ich dazu nennen. Aus Psalm 34, Vers 15 war mal Jahreslosung vor ein paar Jahren. Suche den Frieden und setze dich dafür ein. Frieden, ob im ganz Großen in der Welt oder im Kleineren, in unseren Familien, Freundeskreisen, Arbeitsstellen, das ist nicht einfach ein Zustand, der, wenn er einmal erreicht ist, ewig hält. Frieden, ja, das ist ein ewiger Prozess. Frieden muss immer wieder erhalten werden. Und das ist, wie wir wohl alle wissen, gar nicht mal so einfach. In unserem Leben nicht und auch in der Welt nicht. Und Jesus spricht in der Bergpredigt in besonderer Weise über Menschen, die sich aktiv für Frieden einsetzen. Ein zweiter Vers, Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die Frieden stiften. Wie ist das gemeint? Glückselig oder selig, das ist eine Zusage eines erfüllten Lebens. Menschen, die Frieden stiften, das sind glückliche Menschen. Menschen, die sich aktiv für Frieden einsetzen, die sind glückselig, die haben ein erfülltes Leben. Nicht gemeint ist dort, wenn du selig werden willst, dann musst du Frieden stiften. Das wäre natürlich ein sehr hoher Anspruch. Deswegen schauen wir da doch nochmal herein und schauen, was dieses Friedenstiften meint. Jesu Seligpreisungen sind ein Zuspruch an uns. Jesus will uns ja den richtigen Weg zeigen. Er sagt uns, Menschen, die Frieden stiften, erleben in diesem Friedensdienst wirklich einen ganz besonderen Segen. Glücklich sind die, die Frieden stiften. Hier werden Menschen angesprochen, die ja durch ihr Handeln ganz aktiv zum Frieden beitragen, ihn bewirken. Und das, was da im Griechischen steht für die Friedensstifter, das ist etwas, was auffordert. Das meint nicht nur Friedfertigkeit, das fordert auch auf. Es sind also nicht nur Menschen mit einer friedlebenden Gesinnung gemeint, sondern Menschen, die sich ganz aktiv für Frieden einsetzen. Wenn wir mal überlegen, so ein paar Beispiele, wer das sein könnte, ehrenamtliche Streitschlichter oder Friedensrichterinnen, oder Führungspersonen, Leitungsverantwortliche, die aktiv in Konflikte hineingehen und sie lösen und so einen verlässlichen Frieden herbeiführen. Oder der Lehrer, der in der Pause Streit schlichtet, Die Polizistin, die in häusliche Konfliktsituationen hineingerufen wird. Der Familientherapeut, der hilft, einen Generationenkonflikt zu lösen. Natürlich auch die Diplomaten und Diplomatinnen, die auf zwischenstaatlicher Ebene vermitteln. Und natürlich auch die Eltern, die immer wieder Streithähne befrieden und Lösungen finden, ja, mit denen alle Kinder leben können. Bei allem Unfrieden in der Welt finde ich es eine gute Botschaft, dass Jesus uns hier in diesen Worten der Bergpredigt ganz klar sagt: Ich traue euch Menschen zu, dass ihr Frieden bewirken könnt. Natürlich gibt es in der Bibel Verheißungen dieses göttlichen Friedensreiches. Doch hier geht es ganz konkret darum, dass wir Menschen Frieden stiften können. Jesus traut uns Menschen das zu. Sicher gibt es Menschen, die das besser können als andere. Stichwort Gabenorientierung. Menschen, die in den Dienst des Friedens eintreten und ihre Begabung, ihre Empathie nutzen, um Frieden zu bewirken, die können sich glücklich schätzen, sagt Jesus. Sie erleben durch ihren Friedensdienst einen besonderen Segen. Und so steckt ja auch eine Ermutigung drin, wenn du Fähigkeiten, Zeit, Kapazitäten und Möglichkeiten hast, aktiv Frieden zu stiften, Konflikte zu lösen, dann nutze das. Und du wirst darin einen ganz großen Segen erfahren. Denn ja, wenn sich Knoten lösen, Verhärtungen entspannen und Menschen wieder aufeinander zugehen können, dann ist das doch ein Fest, das miterleben zu können. Und dass wir Menschen Frieden stiften können, das ist möglich, weil Jesus zur Welt gekommen ist und damit dieses Reich Gottes schon angebrochen ist. Und Reich Gottes wird ja überall dort sichtbar, wo wir Menschen auch nach Gottes Willen handeln und in seinem Geist Frieden stiften. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Dabei ist der Einsatz für den Frieden keine Bedingung, Kind Gottes zu sein, sondern andersherum. Indem wir Frieden stiften, zeigen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Gott erkennt uns als solche Menschen, die zu seiner Familie gehören. Wie kann dieses Friedenssuchen aussehen? Ich möchte euch zum Schwarzbrotabend unter anderem einladen am Donnerstag 19.30 Uhr. Dort werden wir der Frage nachgehen, wie eskaliert eigentlich ein Konflikt so richtig? Ich weiß, Moment mal, es soll eigentlich um Frieden gehen, wieso jetzt Eskalation? Ja, dieser Schritt, den finde ich ganz interessant und wichtig, Eskalationstreiber auch erstmal besser zu verstehen, ist ganz spannend und hilfreich, um auch Konfliktdynamiken erstmal besser zu verstehen. Und dann werden wir natürlich darüber sprechen, wie wir selbst auch Konfliktlösungen angehen können in unserem Umfeld. Also eine herzliche Einladung dazu für den Donnerstag. Darüber hinaus und konkret jetzt in der Situation des Krieges kann helfen, wenn wir unsere Stimme für Frieden laut werden lassen, auch Solidarität zeigen mit den Angegriffenen. Am Freitag habe ich erlebt, dass ganz viele Friedensdemos stattgefunden haben, auch in Mainz. Und ja, was auch wichtig ist, denke ich, sich gut und ausgewogen zu informieren, ist auch ein Beitrag. Krieg bietet immer wieder auch die Möglichkeit für Populisten, eigene Narrative zu verbreiten. Und im Extrem sehen wir das bei Putin selbst, wenn er diesen Angriff auf die Ukraine rechtfertigt. Davon will ich gar nichts wiedergeben. Ich glaube, es tut gut, sich erst zu bemühen, Zusammenhänge zu verstehen und damit auch zu lernen, Information und Propaganda auseinanderzuhalten, bevor wir in Diskussionen hineingehen. Denn falsche Informationen sollen ja immer dazu dienen, Angst zu schüren. Also eine gute Voraussetzung für friedvolle Diskussion, die ich mir gut vorstellen kann, könnte es doch sein, erst recherchieren und nachdenken und dann ja respektvoll miteinander diskutieren. Zwei Dinge sind mir heute wichtig gewesen hier. Das erste, Gebet ist der Ort, an dem wir Gott all das Schreckliche klagen können. Im Gebet können wir Gott unsere Verzweiflung sagen und ja, bei ihm können wir Trost finden. Und Jesus traut uns zu, Frieden zu stiften. Und die, die sich aktiv für Frieden einsetzen, die werden darin große Erfüllung erleben. Und was wir hier nach dem Lied miteinander tun wollen, das ist auch zu beten. Beten für die Ukraine, beten, dass die Angriffe enden, beten für alle, die in der Kälte ohne Nahrung traumatisiert ausharren, beten für alle, die sich um Lösungen bemühen und beten für alle, die Menschen verloren haben. Ja, und für uns, lasst uns den Frieden suchen und uns aktiv dafür einsetzen. Amen.